Ganz im Ernst, Leute, ich habe mal so richtig die Schnauze voll von KI in der Marketing-Bubble. Deswegen geht's heute mal echt in den Deep Dive. Was kann man eigentlich noch so mit KI machen? Wo gibt's denn eigentlich mal so die richtig geilen Anwendungsfälle? Wir reden jetzt mal drüber, hier im Podcast.
Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media.
Für diese Folge habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Ich begrüße heute Gunnar Brune. Gunnar, grüß dich. Es freut mich unglaublich, dass du heute bei mir im virtuellen Studio bist und mit mir eine Podcast-Folge gestaltest. Stell dich gern einmal vor.
Ja, hallo Kevin und ich freue mich mindestens so wie du. Ich glaube, es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass wir uns getroffen haben, bei einem zum Thema KI. Ich bin Strategie- und Unternehmensberater mit einem Schwerpunkt auf Marketing, war 16 Jahre in Werbeagenturen, zuletzt als Geschäftsführer, bin seit 2011 selbstständig, habe eine Beratung, die heißt Tricolore Marketing und eine zweite mit einem Journalisten, mit Jörg Pian zusammen, super Typ, die heißt Narrative Impact, da kümmern wir uns um Storytelling, beschäftige mich seit einigen Jahren mit künstlicher Intelligenz, bin Teil eines Netzwerks, das heißt AI Hamburg, und dort versuchen wir, künstliche Intelligenz als Anwendung in der Wirtschaft zu fördern. Und ich glaube, das hat uns irgendwie zusammengeführt. Gibt noch ganz viel anderes zu erzählen, aber wir machen es mal kurz, ne?
Wir haben uns ja kennengelernt bei einem Bitkom-Event in Frankfurt. Übrigens, mein Arbeitgeber ist jetzt auch Bitkom-Partner. Nur mal so zur Info.
Wow.
Das heißt, wir könnten uns vielleicht auch öfter sehen. Und du hast gerade angesprochen, und das fand ich jetzt interessant, AI Hamburg.
Ja.
Ihr habt doch in Hamburg auch eine Geschäftsstelle irgendwas, ne?
Genau.
Kann das also sein?
Absolut. Also AI Hamburg ist ein Netzwerk von Menschen, die künstliche Intelligenz in der Wirtschaft vorzugsweise im Norden fördern. Es wurde gegründet von Petra Vorsteher und Ragnar Kruse, die totale Fans der künstlichen Intelligenz sind und das tatsächlich mit privaten Mitteln aufgebaut haben. Ist also sozusagen eine private Teil der ganzen Netzwerke, die für künstliche Intelligenz in Hamburg auch unterwegs sind. Da mache ich einfach mit. Das heißt, die sind nicht meine Arbeitgeber, sondern ich bin Teil des Netzwerks. Ich mache das, weil ich das super finde und verdiene mein Geld mit Vorträgen und so weiter und auch teilweise mit gemeinsamen Projekten. Aber eigentlich haben sich da Leute zusammengetan, die das Thema wichtig finden, die das vorantreiben wollen, die natürlich auch ihre eigene berufliche Zukunft darin sehen. Drumherum gibt es dann noch mehr, also darüber steht noch eine AI Group und da gibt es eine AI Fund. Das sind dann kommerziellere Vehikel. Und mit AI Hamburg machen wir aber eben sozusagen den gemeinnützigen, also es ist eine GmbH, aber sozusagen den Teil, wo wir das fördern wollen.
Ja, ich frag deswegen, weil ich war ja Anfang Mai auf der OMR.
Ja.
So, und dann sind wir da abends irgendwie noch so rumgeschlittert.
Ja.
Und haben da irgendwie, was weiß ich, auf welchen Straßen und Ebenen wir da unterwegs waren, keine Ahnung, irgendwo in den Tiefen in Hamburg.
Ja,
und dann habe ich irgendwo da. Und da habe ich zu meinem Chef noch gesagt, weil der gerade neben mir gelaufen ist, ich so, Martin, guck mal, da steht AI Hamburg, irgendwas stand da.
Ja.
Ich so, das ist ja lustig. Da haben sie da sogar richtig was aufgebaut. So, guck mal, und du bist in dem Netzwerk drin. Also wenn ich das noch richtig im Schädel habe, dann bin ich an dieser Geschäftsstelle vorbeigelaufen.
Dann bist du an der Geschäftsstelle vorbeigelaufen oder an einem Event vorbeigelaufen, weil AI Hamburg, das ist halt ein großes Netzwerk, da finden viele Veranstaltungen statt. Und da waren sicherlich zur OMR auch irgendwo Flaggen aufgestellt und die hast du dann gesehen.
Oh, da war irgendwo alles. Also eine OMR ist ja, da war ja irgendwie alles, was Rang und Namen und Furz und Feuerstein und da ein Side-Event und da noch ein Event und da noch irgendwas.
Absolut.
Aber wir waren irgendwie da mal abends, waren wir dann so abseits. Das war irgendwie der Abend des Pre-Events und dann sind wir von dem Pre-Event weg und sind dann irgendwo in eine Bar. Da war hinten noch ein Tischfußball und weiß ich nicht was. Und wir haben so gedacht, ey, ist voll wie Bolle.
Ja.
Und irgendwie nach einer Stunde haben wir realisiert, Alter, Leute, es ist Montag.
Ja.
Was?
Es ist Montag.
Muss denn da keiner arbeiten? Was ist denn da los? Das war dann schon so surreal, weißt du? Weil es war alles voll. Es war irgendwie 9:30 oder so oder 10:30. dunkel, natürlich schon so ein bisschen, ne, angedunkelt. Ey, voll wie Bolle. Und irgendwann haben wir so gesagt, scheiße, es ist doch erst Montag, was ist denn hier los? Sieht aus wie Samstagabend.
Ja, 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 aber das ist natürlich der Effekt der OMR. Und auch ich war an dem OMR-Montag auf einer Kanich-Veranstaltung, habe da meinen Vortrag gehalten. Also, oder beziehungsweise ich war in der Diskussion. Da ist, an den Tagen ist Remi-Demi von morgens bis abends und ordentlich Programm. Das ist nicht normale Office aus.
Und bevor wir einsteigen ins Thema, noch eine sehr lustige Anekdote wegen der OMR, weil wir gerade davon sprechen. Mein Chef hat gemeint, er müsste, sorry Martin, ne, aber er müsste ganz intelligent sein und sagen, ey komm, ich kauf mir neue Schuhe für die OMR. Pass auf. Weiße, ich glaube Nike-Sneaker hier, High-Top, also nicht Low-Top, was unterm Knöchel, sondern High-Top über dem Knöchel mit Plan, komplett in Weiß.
Ja, genau. Hat er auch die Reinigungsmittel dazu gekauft?
Nee.
Ach so.
Die waren komplett innen drin. Rot abends, rot, blutrot im wahrsten Sinne des Wortes.
Nein.
Der hat sich alles aufgescheuert, was ging.
Wir sind dann irgendwo noch, ihm auf die Füße getreten.
Wir sind dann noch im Hauptbahnhof. In Hamburg sind wir dann noch in Rossmann und haben Blasenpflaster gekauft.
Ah. Ruckediku, Ruckediku, ist Blut im Schuh.
Frag nicht nach Sonnenschein.
Aschenbrödel ist das, ne?
Frag nicht, das war oder alles rot. Ich so, Martin, das kriegst du nie wieder aus dem Schuh raus.
Aber eine wunderbare Geschichte. Ich möchte das jetzt sozusagen nicht mit Assoziationen fortsetzen. Ich mag es mir auch gar nicht vorstellen. Also ich hoffe, ihr habt das gut verpflastern können.
Ja, ich glaube schon, dass das gut verpflastert hat. Wir hatten alle alte Schuhe und haben noch gesagt, oha, ob das gut läuft.
Ja, ja, ist also eine schöne Geschichte zu dem Thema, das wir heute haben.
Ehrlich?
Ja, weil wenn wir reden ja später noch über künstliche Intelligenz.
Ja, ja.
Und wir reden davon, wie viel die ändert. Und ich bin selbstbezeichneter KI-Evangelist. Also ich verbreite die gute Botschaft.
Das ist richtig. Das habe ich auch damals beim Bitkom-Event noch mitgenommen.
Mitgekriegt, ne? Aber was wir natürlich nicht vergessen sollten, sie hilft uns Menschen, Dinge zu erreichen und Dinge zu schaffen. Und Kunden, Menschen bleiben die wichtigsten Kunden. Also der Mensch, dem der Schuh passt oder nicht passt, das ist am letzten Ende die Essenz von Wirtschaft. Und da entsteht der finale Wert. Und auf dem Weg dahin können wir noch mehr Werte generieren, also können Teilwerte generiert werden. Aber wenn uns das nicht gelingt, dann funktioniert der Deal nicht. Also ich glaube, dein Chef wird beim nächsten Mal entweder den gleichen Schuh kaufen und dazu Zusatzkonsum, nämlich dicke Socken oder noch mehr Pflaster, oder er wird einen anderen Schuh kaufen. Und auf dem Weg dazu wird KI eine große Rolle spielen. Aber am Ende haben wir echte Erlebnisse und das dürfen wir niemals vergessen und es wird auch nicht ersetzt werden. Ist meine persönliche Überzeugung.
Du hast doch recht. Also diese Erlebnisse, die wir da hatten, die auch wirklich echt sind, abseits von der KI und diesen Spaß, den wir da wirklich hatten als Team, ja, das war schon
das sehr kann man nicht ersetzen. Natürlich kann man jetzt versuchen, eine Brille aufzusetzen und einen dynamischen Stuhl. Aber meine persönliche Überzeugung ist, dass wir sozusagen, das wird die reine Essenz unseres Menschseins bleiben, die sich aber sozusagen an den Rändern und sozusagen auf den Wegen dorthin stark verändern wird, insbesondere natürlich Wirtschaftsprozesse. Und dazu kommen wir dann später.
Aber dann steigen wir doch mal, bevor wir uns zu sehr in Nike-Schuhe von weiß auf rot vertiefen. Wäre aber auch mal ganz schön so ein Schuh, der die Farbe ändert. Je nach so ein Stimmungsschuh.
Ach so, ja, das müsste es eigentlich geben. Denn es gibt schon seit vielen Jahren Stoffe, die auf Temperaturen reagieren und damit entsprechend die Farbe ändern. Da gibt's sozusagen in der Damenwelt gibt's Kleider, die das abbilden. Also die sozusagen dann reagieren auf Temperaturen und dadurch spannende Effekte auslösen. Also jetzt nicht komische Effekte, sondern sieht einfach toll aus. Und ich kann mir das bei Schuhen auch vorstellen. Und vielleicht erleben wir das dann auch, was weiß ich, in Trainingsbekleidung, in dem dann Trainer, Trainerinnen erkennen können, in welchem Zustand ein Sportler ist. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist nämlich die Steuerung von Temperaturen auf der Körperoberfläche eins der letzten Bereiche, wo wir menschliche Leistungsfähigkeit noch weiter steigern können. Und deswegen ist die Kühlung in sozusagen Hochleistungsbereichen, gerade im Ausdauersport, enorm wichtig. Das sehen wir dann, wenn die so Kühljacken anziehen, also mit Eiswürfeln drin oder so. Oder wenn im Zuge von Ausdauersport gekühlt, der Körper nachgekühlt wird, also zum Beispiel einfach Wasser darüber gegossen wird. Aus der Wasserflasche, die man irgendwo am Fahrrad oder auch an der Frau, am Mann mit sich herumträgt.
Ja, also hier, wir machen hier Potenzial für Kleidung, Schuhe. Also hier Deichmann, Adidas, Nike, Puma.
Ja, hört zu, ne? Bringt mehr Flüssigkeit. Gibt ja jetzt, das ist das Neueste, es gab in Amerika ein Gravel-Event. Das ist ein Radrennen auf Feldwegen, sag ich jetzt mal. Und das ist ist nicht die Weltmeisterschaft, aber vielleicht das wichtigste Rennen für all diejenigen, die gerne mit Fahrrädern über Feldwege fahren. Und dort ist eine neue Generation von Trikots herausgekommen, wo man das Wasserreservoir hinten in das Trikot steckt. Also bisher sind die immer mit so Rucksäcken gefahren, wo hinten dann so ein Beutel drin war. Schlauch geht nach vorne in den Mund und dann kann ich trinken. Und jetzt seit diesem Event, das ist sozusagen parallel von mehreren Marken erfunden worden, gehen diese Wassersäcke hinten in den Rucksack rein, also in das Trikot rein. Das hat da sozusagen so eine große, große Tasche, wo dann die, weiß nicht, 1,5 Liter Wasser und
Interesting.
Elektrolyse und was weiß ich, Elektrolytgetränke reinkommen.
Bananenshake.
Genau.
Aber also auch nicht schlecht. Aber guck mal hier, Funktionskleidung und alles.
Genau. Und die Fahrer trinken dann aus dem, was aus der Flüssigkeit, die sie auf dem Rücken haben. Und der Buckel, der sich daraus entwickelt, ist auch noch so aerodynamisch, dass man dadurch schneller fahren kann. Wirklich Wahnsinn. Und die Wasserflaschen, die stecken sich auch noch Wasserflaschen vorne ins Trikot, weil wenn sie einen dickeren Bauch haben, dann sind sie auch aerodynamischer. Aber die Menschen, die so schnell Fahrrad fahren, haben in der Regel keinen dicken Bauch, also stecken sie sich Wasserflaschen vorne ins Trikot.
Ja, du hast auch einen anderen Schwerpunkt dann, ne?
Ja, genau. Aber das Wasser kommt dann nicht in den Mund, weil das ist sozusagen fürs Trinken unbequem, sondern die kippen sich das Wasser tatsächlich einfach über das Trikot hinten, weil das da so heiß war, dass sie dadurch ein Temperaturmanagement bekommen haben, um mehr leisten zu können. Da geht die Wattzahl, hat einer erzählt, um 20 Watt hoch, wenn er bei größerer Hitze sich und körperlicher Leistung dann Wasser hinten drüber kippt, also über das Trikot.
Alter!
Ja, und das wird halt alles optimiert und da kommen wir natürlich auch wieder zur künstlichen Intelligenz, die natürlich die Aerodynamik auswertet und dann guckt, wo sind die Muster, die einen dann nochmal nach vorne bringen, weil das kann auch sehr, sehr kompliziert sein.
Ja, aber guck mal, wir sind eigentlich schon mitten im Thema, ohne das.
Ja, immer wieder, ne?
Ja, wir sind mitten im Thema, ohne das Thema anzuschneiden. Also KI ist ja schon überall, mal unabhängig jetzt von ChatGPT, genau. DALL-E, Midjourney, Perplexity AI, wie sie alle heißen, Microsoft Copilot, Google Gemini, sondern du hast wirklich Anwendungsgebiete, wo die KI sehr, 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 sehr sinnvoll ist und auch sehr, sehr gute Arbeit vollbringt und nicht erst seit November 2022,
genau,
sondern schon Jahre davor, wo man ja gar nicht weiß als Otto-Normalverbraucher, ach guck mal, ist eine künstliche Intelligenz, schau an.
Ja, ich glaube, es gibt so eine interessierte Öffentlichkeit, der Begriff ist ja auch schon länger da. Und ich meine, schau mal, was ist der Film Artificial Intelligence AI mit Will Smith, mit der deutschen Automarke, die sich vom Hören ableitet, die dort ein spezielles Auto gemacht hat. Das war, glaube ich, 2008.
Du meinst iRobot, war das iRobot? Oder meinst du wirklich AI, der Film?
Gab es nicht AI sogar einen Film oder war das iRobot? Doch, das ist iRobot, du hast vollkommen recht.
Will Smith, iRobot.
Ist dann iRobot und da geht es ja eigentlich auch um so eine ähnliche Thematik. Und das ist 2008. Oder schauen wir uns Ghost in the Shell an. Das ist Anfang der 90er. Gucken wir uns Akira an. Akira ist, glaube ich, nicht so sehr das Thema, aber mindestens bei Ghost in the Shell.
Den habe ich nie gesehen.
Ghost in the Shell ist ein fantastischer Anime-Film, also Manga-Film. Und wurde vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren mit Scarlett Johansson neu verfilmt. Ganz tolle Verfilmung. Wird dem Original, finde ich, gerecht. Und Scarlett Johansson kommt dort auch nicht. Teilweise wird sie sozusagen sexualisiert. Aber wenn sie dann dieses Computerwesen spielt, ist sie schon eher eine angry young woman. Die ist nämlich, die tritt dort mit fast einem Weenie-Haarschnitt auf, also einem Skinhead-Haarschnitt und auch den Skinhead-Bekleidungscodes. Ist aber sehr subtil. Und das ist also sehr teilweise auch wütend und fantastisch gemacht. Also ganz tolle Spannungen drin. Und das Intro von Ghost in the Shell, diese herunterrieselnden, regnenden Zahlencodes in grün, sind die Vorlage für die Matrix. Also wenn wir die Matrix-Intros sehen, dann, das kennen dann wiederum alle, ne? Dann sehen wir diese tickernden Codes, Computercodes. Und das ist eine Hommage an Ghost in the Shell, die die Welt von der Matrix auch stark beeinflusst hat. Und überall dort haben wir es mit dem Spannungsverhältnis von computergeneriertem Wissen und Handeln und den Menschen zu tun und dem sozusagen, wo dazwischen findet Bewusstsein statt und wer sind wir überhaupt und wer sind wir, wenn wir uns so leicht simulieren lassen.
Also ich habe mir gerade mal eben nebenher den Film aufgeschrieben, danke dafür, werde ich mir mal angucken am Wochenende.
Unbedingt.
Aber wenn ich jetzt auch nochmal...
Beide Versionen, bitte.
Mach ich. Mal gucken, wer sie streamt. Ich habe ja so fast jeden Streamingdienst zu Hause. Gucken wir es uns mal an, beide Versionen. Einmal die Anime-Version, also die Manga-Version und einmal Scarlett Johansson.
Genau.
Wir haben ja auch schon iRobot angesprochen. Wenn ich jetzt mal so den Film Revue passieren lasse, weil ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, ich liebe ja die Will Smith-Filme und ich fand auch iRobot richtig geil. Da ist ja ein Roboter damals aus der Reihe getanzt, hat ein eigenes Bewusstsein entwickelt, hatte auch, glaube ich, irgendwie eine stärkere Hirnwand und so weiter und konnte da ein paar Dinge machen. Das hat ja der Entwickler damals noch so eingebaut. Die anderen haben sich ja abgewandelt, haben diese Singularität entwickelt, wollten die Menschheit zerstören, also die ganzen Szenarien, die wir alle von diversen Filmen erkennen. Aber die KI, warum, also blöd gefragt jetzt mal, aber warum überhaupt wurde denn die künstliche Intelligenz erschaffen?
Ja, also wenn ich einen kurzen Reflex machen darf, das sind natürlich Verstöße gegen das von
das Asimov'sche, genau, Isaac Asimov, die drei, drei Gesetze waren das, ne?
Genau, die Gesetze, das sind drei und die werden dann erweitert, Gesetze der Robotik. Und genau das ist etwas, wahrscheinlich wird es das irgendwann geben. Also humanoide Roboter, die uns in die Augen schauen, so wie bei Ghost in the Shell und so weiter. Und faktisch ist aus meiner Sicht das aber ein großes Missverständnis zur Rolle der künstlichen Intelligenz heute. Denn künstliche Intelligenz, so wie wir das nennen, sollten wir vielleicht heute mehr als Werkzeug verstehen. Wenn es irgendwann mal einen Terminator oder einen Pflegeroboter oder sowas geben sollte, die oder der oder das auftritt wie ein Mensch, dann wird da künstliche Intelligenz, so wie wir sie heute kennen, drin sein. Aber so wie wir sie heute kennen, ist sie nicht so. So wie wir sie heute kennen, ist sie das, was sozusagen was viele Anwender zum Beispiel Smart Analytics nennen. Das heißt, es sind Analytiken, die angereichert werden mit selbstlernenden Algorithmen oder selbstlernenden Maschinen. Man nennt das dann Machine Learning und die können bestimmte Dinge. Und das, was sie besonders gut können, ist Muster erkennen. Und auf dieser banalen Basis des Mustererkennens und dann Vorschläge machen und dann teilweise so oft so gute Vorschläge machen, dass die Vorschläge als Regel oder zumindest als die normale Regel in bestimmten Steuerungen aufgenommen werden. Das ist das, was wir heutzutage in den meisten Fällen, wenn wir jetzt mal Gen AI, also das ganze Thema ChatGPT, Llama, Gemini, Bard, BERT, und so weiter ausklammern. Das ist das, was wir in der Regel wiederfinden. Und das ist das, was wir auch überall in der Welt immer stärker in Anwendung bringen. Und was insbesondere in meinem Universum seit 2010 stark in die Anwendung gebracht wird. Das heißt, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung gemacht, aber die meisten, mit denen ich spreche, die aus wirklich der Digitalisierung von Produktion kommen, die aus der Medizin kommen, da sind wichtige Durchbrüche in tatsächlichen Anwendungen 2010 gemacht worden. Jetzt kommt ein kurzer Werbeblock. Also ich habe ja genau darüber geschrieben, aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, habe darüber ein Buch geschrieben. Diese Interviews sind zusammengefasst in Künstliche Intelligenz heute und das wird jetzt auch gerade weitergeführt mit weiteren. Und wenn man mit diesen Menschen spricht, dann sieht man, da ist was passiert. Und man hat dazugelernt, wie man das alles noch besser machen kann. Die Computerleistung ist stärker geworden. Man hat den Grafikchip als eine Hardware entdeckt, die diese Algorithmen besonders gut rechnen kann und kann deswegen einen Fermentationsprozess, der sehr komplex sein kann, in der Lebensmittelindustrie besser vorberechnen. Ich kann einen Maschinenausfall einfacher erkennen. Ich kann eine Sortierung in einer Verpackungsanlage besser machen. Ich hatte jetzt gerade ein, auf einem Digitalisierungsevent haben wir gesehen, wie Bierflaschen und Bierfässer in der Produktion erkannt werden. Und da kommen wir schon hin. Das sind teilweise ganz banale Beispiele, wie ich künstliche Intelligenz nutze. Also es ist ja wirklich banal, wenn ich ein Bierfass erkenne, ob das einen Griff hat, der noch funktioniert oder ob der Griff kaputt ist. Und dieser Griff, das ist vom Ingenieurbüro Roth bei Krombacher, haben die so eine Anwendung gebaut. Und um diese Bierfässer irgendwie in den Griff zu kriegen, da gibt's eine Maschine, die ist so groß wie ein Auto ungefähr. Und damit werden dann die Bierfässer abgetastet und so weiter, damit man weiß, was ist das für ein Bierfass. Jetzt ist da im Prinzip, ein bisschen vereinfacht, ein Selfie-Stick mit einer Kamera, der sieht, was das für ein Bierfass ist, also ein Alufass, ein Plastikfass mit was weiß ich was für einem Deckel. Und sozusagen alles, was nicht dieses Fass ist, was dort weitergeliefert werden soll, wird einfach aussortiert. Ich brauche nicht mehr diese große Maschine, ich brauche nur noch das Element, was das Fass rausnimmt. Und den Rest macht der Selfie-Stick mit einer Kamera und eben einem angelernten Algorithmus. Und das ist das Spannende. Und dieser Algorithmus muss auch nicht komplett produziert werden, sondern da gibt es in diesen Anwendungsmarktplätzen so ein bisschen wie in so einem App-Store, ja, gibt es vortrainierte Codes, Algorithmen, Apps, sag ich mal, die ich dann einfach nachtrainieren muss. Und so ist es da auch stattgefunden. Da gibt es eine Bilderkennung, die kann, was weiß ich, Kreise gut erkennen. Und wenn sie Kreise gut erkennen kann, kann sie vielleicht auch runde Bierfässer von oben gut erkennen. Und die kommt dann in die Anwendung. Und auf dieser, in Anführungsstrichen, banalen Ebene haben wir unglaublich viele nutzbringende künstliche Intelligenz, die von der Wirtschaft genutzt werden kann. Und wir haben jetzt auch eine Generation von jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren, die wissen, wie das geht, die das im Studium schon gemacht haben und die das in die Betriebe bringen. Und da passiert unglaublich viel und es macht einen Riesenspaß, diese ganzen Lösungen kennenzulernen.
Ja, also jetzt hast du das angesprochen mit Bierfässererkennung und so weiter. Das gibt's ja jetzt nicht erst seit 2022, sondern hast ja schon gesagt, auch schon ein bisschen länger. Ich habe, ja. Boah, wann war das denn? Grüße gehen raus an Markus Kollers, wenn du es hörst. Da habe ich mit ihm zusammengearbeitet und wir haben uns einen Spaß gemacht, mehr oder weniger Spaß. Er hat mir dann erklärt, was er dann auch noch gemacht hat. Und zwar haben wir auch einen Algorithmus trainiert. 500 Bilder Schnitzel, 500 Bilder Steak rein.
Ja.
Und dann hatten wir 1000 Bilder, Algorithmus angelernt, das ist ein Schnitzel, das ist ein Steak. Und dann haben wir aber ein unpaniertes Schnitzel genommen, was wirklich auch so gekloppt und gemacht und getan war wie ein Steak. Und genau, haben das rein und haben gefragt, die damals noch sehr rudimentäre KI, was ist das? Ist das ein Steak oder ist das ein Schnitzel? Und dann hat er gesagt, ja, zu, weiß ich nicht mehr, glaub 68% ist das ein Schnitzel und zu schlag mich tot ist das ein Steak und zu keine Ahnung wie viel Prozent, keine Ahnung, kann beides sein. Das waren die Anfänge, also zumindest für mich jetzt, ne, wo ich zum allerersten Mal damit in Berührung gekommen bin, ohne zu wissen, dass das künstliche Intelligenz eigentlich dann ist. Das war 2018, glaube ich.
Genau, da bist du mittendrin. Das ist genau, das ist auch so ein Punkt. 2018 ist im Hintergrund ganz viel passiert. Und das, was du schilderst, hat damals vielleicht noch so ein Experimentalstadium. Und das ist jetzt sozusagen vorprogrammiert. Das können die sich, wenn sie eine Maschinensteuerung haben, in dem auch Maschinen haben sozusagen Betriebssysteme. Und da kann man sich das ziehen, in die Anwendung bringen. Und wie gesagt, ich kann deswegen vielleicht sogar auf eine sehr komplizierte Maschine, die das mechanisch erkennt, verzichten und reicht dann Selfie-Stick. Und das ist die Zahl der Salamis auf der Pizza, das ist die Bierflasche, das Bierfass, das ist eigentlich alles Mögliche. Und es ist ein nachtrainierter, vortrainierter Algorithmus. Du hast genau das gemacht, was heute im Hintergrund eine ganze neue Generation von IngenieurInnen in die Anwendung bringt.
Also so banal, wie das eigentlich klingt, so genial ist es dann aber auch am Ende. Also diesen Algorithmus antrainieren, Machine Learning, dann das Ganze zu nutzen, zu sagen, hier, du bitte, ja, denkst dann weiter, baust den Algorithmus aus, machst und tust, lernst damit, machst das Ganze dann selbstständig und du erleichterst mir damit die Arbeit. Also du ersetzt mich nicht, aber du erleichterst mir die Arbeit.
Ja, ja. Also das ist das Faszinierende. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Wir müssen das als ein Werkzeug verstehen und wir müssen ein bisschen anders denken. Das ist ja nicht so, dass eine individuelle Arbeit direkt 1:1 ersetzt wird. Aber natürlich, wenn Prozesse effizienter werden, wenn mit der gleichen Zahl von Menschen und dem gleichen Maschinenpark plus künstlicher Intelligenz plötzlich mehr produziert werden kann, natürlich fallen dann Arbeitsplätze irgendwo in einer Rechnung auch weg. Es ist illusorisch zu denken, dass das eine Zahl von Arbeitsplätzen absolut erhöht. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir Wirtschaft als ein dynamisches, sozusagen eine dynamische Welt verstehen müssen, wo immer so die beste Lösung gewinnt. Und ich muss nur ein bisschen besser sein, ein bisschen schneller sein, ein bisschen innovativer sein, dann bekomme ich den Auftrag. Und das so wird künstliche Intelligenz, so wie früher mal eine Dampfmaschine, so wie irgendwann mal die normale Recheneinheit einer CPU, so wird heute die künstliche Intelligenz auf einer GPU, also der grafischen Computer-Recheneinheit, wird jetzt zu einem Teil von Produktionsprozessen und es ändert die Produktionsprozesse, das heißt auch unsere menschliche Arbeit verändert sich dadurch, aber es ist nicht so, dass der einzelne Arbeitsplatz als solcher direkt wegfällt, sondern wir haben es mit einer Entwicklung zu tun, die natürlich jetzt, das muss man als sozusagen Disclaimer sagen, das ist eine radikale Entwicklung, die wird schnell vonstatten gehen, weil die Unternehmen, die sie nutzen, die werden schnell Vorteile erlangen. Und die Unternehmen, die sie nicht nutzen, die vielleicht jetzt noch weniger digitalisiert, sozusagen im Wettbewerb doch bestandsfähig sind, wettbewerbsfähig sind, die werden dann sehr schnell verlieren. Und dort gehen dann tatsächlich auch Arbeitsplätze verloren. Die Hoffnung ist, dass wir in der industrialisierten Welt sozusagen unseren Wohlstand erhalten können, dass vielleicht auch in anderen Bereichen der Welt Wohlstand aufgebaut werden kann. Hier in Deutschland haben wir eine tolle Chance, dort gut zu bestehen, weil wir ganz viele Menschen haben, die das studiert haben, die das jetzt in die Wirtschaft reintragen. Das ist, ich bin der Optimist. Ich lerne total viele Frauen und Männer und alle möglichen Menschen kennen, die das studiert haben, die das faszinierend finden, die immer neue, tolle Lösungen bringen. Aber es sind eben Werkzeuge. Und es gibt Risiken an anderer Stelle, wenn wir uns sozusagen die Welt anschauen. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber erstmal, glaube ich, haben wir da gute Werkzeuge und wir sollten sie als Werkzeuge und nicht als Terminatoren verstehen. Denn über die reden wir dann später
mal. Du hast eigentlich auch dann auch gesagt, ne, also mal so 5 Euro ins Phrasenschwein geschmissen. Das ist nicht der große frisst die Kleinen, sondern der schnelle frisst alle. Also du musst da schon mitgehen. Und ich war jetzt auf der Achema 2024 Frankfurt Messe. Ja. Weltgrößte Messe für Prozessautomation der chemischen Industrie, Verpackung und was war das? Biotechnologie. Und bin da auch mit meiner Kamera rum, ne? Hab mal so ein paar Leute interviewt, die interviewt werden wollen, wollten nicht alle. Warum? Weil, wir haben dann wirklich außerhalb der Kamera, außerhalb des Mikrofons uns lange unterhalten, die waren oder sie sind noch gar nicht so weit. Ne? Mal unabhängig von der KI, Digitalisierung wird dann noch sehr, sehr klein geschrieben. Richtig. Und jetzt kommt es, was ich auch noch mitgenommen habe, war, wenn man mal wirklich von dem ganz Banalen ausgeht, du willst ja auf so einer Messe auch ein bisschen Neukundengeschäft machen, ne? Unabhängig von KI.
Richtig.
Und willst aber dann auch erstmal die Lead-Erfassung, willst du ja die Leads speichern. Weißt du, wo die meisten Unternehmen auf dieser Achema die Leads gespeichert haben? Nein.
Richtig. Ach so, die haben auf der Messe das aufgeschrieben.
Die haben das noch händisch aufgeschrieben und alles, da nichts mit Excel, nichts, null. Ja. Und das ist doch was, wo ich mir denke, okay, wir haben eine Branche oder mehrere Branchen in dem Fall sogar, die sowas von einem dermaßen einen Aufholbedarf haben, bis sie erstmal an die KI überhaupt denken. Ich meine, vielleicht tun sie es ja an der einen oder anderen Stelle, aber dann fehlt es an den anderen Prozessen. Da ist nichts miteinander verknüpft, nichts miteinander verbunden, da wird nichts irgendwo angereichert etc. Das ist dann schon echt irgendwo erschreckend zu sehen.
Das ist, es ist total erschreckend zu sehen. Und es gibt auch da eine große Verblüffung, die wir, glaube ich, alle haben, wenn wir dem entgegenstehen. Denn das müssen wir uns klar machen. Bisher konnten Unternehmen, das sehen wir ja überall, mit tollen Leuten und irgendwie einer fantastischen Idee, irgendwie auch oft noch mit analogen Prozessen konkurrenzfähig sein. Wir wissen all, dass die Digitalisierten dann oft effizienter sind und so weiter. Aber irgendwie hielt sich das noch so ein bisschen die Waage. Es war noch nicht so, dass es die totale Spielveränderung ist. Jetzt, wenn wir Digitalisierung plus künstliche Intelligenz nehmen, entstehen Vorteile. Die sind dann wirklich eine Veränderung der Spielregeln. Ne? Also Buzzword Game Changer. Und da muss man wirklich aufpassen, weil wenn jetzt nicht digitalisiert wird, dann kriegt ihr diese einfachen Möglichkeiten der KI nicht in eure Prozesse. Dann werdet ihr nicht zu einem modernen Unternehmen, von den Unternehmen, die dann wirklich Kostenvorteile haben, Geschwindigkeitsvorteile und Innovationsvorteile.
Ich gehe jetzt da mal, jetzt mache ich den, das ist auch Übergang des Jahres, was ich jetzt mache. Also auf der Achima war auch ein Bereich, das Labor der Zukunft. Gehen wir mal in die Medizin, Labortechnik. Ja. Labortechnik heute, du kriegst eine Probe, musst irgendwie alles händisch machen, zack, 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 dauert ewig und 3 Tage, manchmal weiß man vielleicht gar nicht, was man damit machen soll, etc. Dann haben die ja da wirklich das Labor der Zukunft gehabt mit einem Roboter, der die Sachen geholt hat, dir gebracht hat, der das alles irgendwie miteinander vernetzt hat. Da ist auch eine KI dahinter geschaltet, die das Ganze auch nochmal analysiert, die Daten holt, anreichert, macht und tut. Du hast also einen Effizienzgewinn im Labor, gerade auch, was jetzt zum Beispiel die Corona-Teststäbchen damals waren, ne, wo du ganz viele Labore gebraucht hast oder was dann auch immer noch kommt. Also das war schon sehr geil zu sehen, was die Digitalisierung und dann auch unter Anreicherung der künstlichen Intelligenz eigentlich leisten kann in der Medizin oder im Labor, mit was für einer Genauigkeit, einer Schnelligkeit du Proben analysieren kannst, das in einer viel höheren Schlagzahl und aber auch anders mit Daten versehen kannst und du viel schneller auch die Daten kriegst, die du brauchst. Also wenn ich jetzt nochmal gucke auf BioNTech und AstraZeneca und wie sie alle heißen, die ganzen Firmen, wie die dann auch die Medikamente entsprechend dann abstimmen können unter Zuhilfenahme der KI, das ist der Wahnsinn.
Genau, wenn wir das kurz zusammenfassen, dann haben wir erstmal künstliche Intelligenz kann im Augenblick mit diesem Machine Learning, was eigentlich dahinter steht, das heißt, die Intelligenz ist eigentlich als Begriff missverständlich. Wir haben also Machine Learning und das kann ganz besonders gut Muster erkennen. Es kann Muster erkennen, wir können Muster erkennen, die sind irgendwie dreieckig oder vielleicht dreidimensional. Künstliche Intelligenz erkennt Muster sofort, die 10-dimensional, 20-dimensional sind, also viel komplexer sind. Damit können wir einfache Sachen, also repetitive Sachen, bei denen wir davon abhängig sind, dass sie sehr präzise sind, automatisieren. Also einfache Aufgaben automatisieren. Und wir können bei komplizierten Aufgaben und Fragen eine Information geben, eine Empfehlung für eine bessere Entscheidung, die Menschen bisher nicht hatten. Uns ist also die Routinearbeit abgenommen und eine Unterstützung gegeben für die komplizierten Fragen, die wir haben. In der Medizin ist das, ich kann schneller analysieren und dann komplexere, bessere Diagnosen vielleicht geben. In der Industrie heißt das, ich kann viel mehr Prozesse auch dokumentieren und kann komplizierte Prozesse besser steuern. Im Supermarkt heißt das, ich kann viel mehr Dinge aufnehmen und ich kann Effizienzen nutzen und damit einen Lieferweg viel, viel präziser und auch kostengünstiger steuern. Zum Beispiel der letzte Weg in so einem Supermarkt, also dann, wenn die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter aus dem Lager die Joghurtbecher in die Kühltruhe oder nicht in die Kühltruhe, sondern in das Kühlregal bringt, das ist ein sehr, sehr teurer Weg. Da muss ein Mensch noch schieben. Das ist von dem Kostenrechnung viel teurer als jede 50 Meter, die eine große Ladung in einem LKW-Anhänger rollt. Und das optimal so auszusteuern, dass jeder immer seinen gesunden, leckeren Bio- oder werthaltigen Joghurt bekommt und das nicht out of stock ist, dass ich nicht nochmal in den Supermarkt laufen muss. Da findet gerade ganz viel statt. Das heißt, die Fachleute sagen dort, Das ist die Efficient Consumer Response. Und die optimale Durchgestaltung des Regals ist dann das Category Management. Und in diesen Prozessen ist eben auch, die einfachen Dinge werden automatisiert. Und bei den komplizierten Entscheidungen bekomme ich eine Entscheidungshilfe, die mir hilft, eine bessere Entscheidung zu treffen. Oder in der Krebs, wenn wir wieder zurück zu der Medizin gehen, dann gibt es mittlerweile Therapien, wo wir unglaublich viele Zellen auswerten müssen, weil die Therapien sich unterscheiden, je nachdem, nach ganz feinen Unterscheidungen, wie eine Zellstruktur ist. Und die künstliche Intelligenz kann unglaublich viele Zellen in so einer Aufnahme oder einer Gewebeprobe analysieren. Ein Mensch würde dort vielleicht Wochen brauchen, um sie alle in unglaublich langweiliger Arbeit zu identifizieren. Und so habe ich schon in der Diagnose die Möglichkeit, eine an sich schon teure Therapie überhaupt wirtschaftlich für unsere Gesellschaft, für einen großen Kreis von Menschen zugänglich zu machen. Und so klingt banal, Mustererkennung, ne? Erkennung von einem Bierfass oder einer Salami auf einer Pizza oder eben einer Krebszelle. Das kann uns gesellschaftlich, gesundheitlich und überhaupt in unserer Fitness ganz schön weiterhelfen.
Jetzt hast du mir echt den Übergang geklaut, ne?
Wo wolltest du denn hin? Da kriegen wir noch einen
ich
Übergang
Ich wollte
hin.
Eigentlich genau auf die Krebszellen und auf den...
Da bin ich ja wieder zurückgekommen.
Da wollte ich ja dann am Ende hin, weil ich hatte ja auch mal einen Podcast gehabt mit Jörg Schieb und der hat mir erzählt, und das fand ich dann wirklich interessant und auch wirklich dann mal weg von der Marketing-Bubble mit hier, auch ja. Ganz super Text erstellen mit KI und Bild, ist alles schön.
Aber lass uns gleich auch noch mal ganz kurz zum Marketing kommen, weil da passiert auch ein bisschen mehr und Spannenderes, als wir sonst in den ganz großen Vorträgen
Da kommen manchmal. Wir gleich noch dazu. Aber wenn ich noch mal kurz zur Medizin komme, hat mir gesagt, ich glaube, Uni Heidelberg, Uni Mannheim, irgendeine Uniklinik.
Ja.
Erstellt unter Zuhilfenahme der künstlichen Intelligenz Therapiepläne für Patienten für eine Strahlentherapie bei, glaube, Prostatakrebs oder sonst irgendwelche Krebsarten, ja. Wo du halt Strahlentherapie hast. Und da finde ich, ist das äußerst effizient und gewinnbringend, die künstliche Intelligenz zu nutzen, weil kein Arzt auf dem Planeten hat ja die Daten von keine Ahnung wie viel tausend Patienten im Schädel.
Genau. Und die wenigsten Ärzte haben die Erfahrung der alten Ärzte kurz bevor sie in Rente gehen. Das heißt, da haben wir ein Reichtum oder Ärztinnen. Wir haben also bei Ärzten, Ärztinnen und Ärzten ein Reichtum an Erfahrung, die wir kombinieren können mit einer modernen Medizin, die wahrscheinlich zu den besten Entscheidungen führt. Und wenn es uns gelingt, diesen Reichtum zu konservieren und in Logiken, also Machine Learning, hineinzubringen, dann kriegen wir sozusagen die Fantasie, der jungen Ärztinnen und Ärzte. Wir bekommen die Möglichkeiten der modernen Medizin mit dem Wissen einer langjährigen und lebenslangen Praxis. Und das wird uns wirklich weiterbringen und das wird zu viel, viel besserer Medizin führen als heute. Und dazu kommt ja auch noch wenn wir jetzt die ganzen Variables dazu nehmen. Wenn ich jetzt einen Blutzucker analysiere, dann mache ich das einmal, zweimal, dreimal am Tag oder so. Das ist ja schon häufig. Heute kann ich aber mit einem Pflaster, in dem so eine Mininadel ist, den Blutzucker permanent ermitteln. Ich bekomme also ein ganz anderes Bild eines Menschen und seiner oder ihrer Gesundheit. Und daraus lassen sich ganz andere Schlüsse ziehen. Und ich kann wahrscheinlich und teilweise auch jetzt schon effektiv chronische Krankheiten in ihrem Anlauf erkennen und vielleicht auch nicht medikamentös schon vermeiden. Ich bekomme also eine viel höhere Lebensqualität in die späteren Jahre. Und das kann ja sein, dass sowas schon sehr jung anfängt und ich durch einfache Änderungen meiner Ernährung und Lebensweise, zum Beispiel eine Diabetes, so weit unter Kontrolle haben kann, dass, obwohl ich eigentlich genetisch disponiert bin, sie trotzdem niemals bekomme. Und wenn wir uns das vorstellen und wir sagen immer, da verdienen so viele Menschen mit so viel Geld und dass wie viele Medikamente da gar nicht produziert werden müssen, wie viel sozusagen normale Ernährung mir dort helfen kann, ein schönes, erfülltes Leben zu führen. Und wenn ich so eine Hilfestellung bekomme, dann bin ich ja der glücklichste Mensch der Welt.
Ja, Ja, es ist so. Also es gibt ja viele, die dann sagen, künstliche Intelligenz, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber wenn wir uns mal die Vorteile, die wir hier gerade jetzt beschrieben haben, mal uns zu Gemüte führen und mal in einer ruhigen Minute nochmal durch den Kopf gehen lassen, dann sind die Vorteile schon überragend. Also was ich auch jetzt mittlerweile dann machen kann, tun kann, wie ich mich selbst, wie ich meinen Körper optimieren kann im Sinne von gesunder Ernährung, von abwechslungsreicher Ernährung, von Sport, von hast du nicht gesehen. Unabhängig jetzt von dem anderen.
Oder wenn wir, so ich mit dem Optimieren, da bin ich immer, ich bin einfach so ein Mensch, der möchte gerne Spaß haben und ich muss kein Fahrradrennen gewinnen. Ich möchte aber einfach, mir macht Spaß, schnell zu fahren. Und wenn wir in diesem Fenster, das nicht optimiert ist, sondern wo sozusagen wir normale Menschen sein können, wenn es uns gelingt, mit einfachen Mitteln in diesem Fenster, Toleranzfenster zu bleiben und damit ein glückliches Leben zu führen, dann muss ich nicht optimieren, dann muss ich nicht 1000 Bücher lesen, dann muss ich mich nicht besonders anstrengen, ich muss nur vielleicht kleine Dinge tun und kann damit ein glückliches Leben führen.
Wenn wir auch nochmal auf die Wearables kommen, hast du ja gesagt, ne? Also da hat letztens doch, habe ich gelesen, Artikel, eine Uhr, eine Apple Watch, hat bei irgendeinem Anwender ein Vorhofflimmern erkannt, hat dann selbstständig 112 gerufen oder bei in Amerika 911 dann in dem Fall, die kamen dann hin und haben gesagt, ihre Uhr hat uns gerade gesagt, sie haben ein Vorhofflimmern. Der hat das ja selber nicht gemerkt, ne? Der so wie?
Nee, der hat das nicht gemerkt. Wobei der muss, also nach meinem Wissen muss man dafür, da kann ich jetzt aber falsch liegen, das schon noch speziell nutzen, speziell messen, weil die, ich glaube, selbst die Apple Watch in der normalen Anwendung und auch in den sozusagen Testanwendungen, das nicht in einer permanenten
Tracking. Ja, aber sie hat es erkannt.
Aber sie hat das erkannt.
Genau. Und das ist dann auch etwas, also da rettet sogar die künstliche Intelligenz Leben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Ne? Genau. Also es gibt bei AI Hamburg sind wir Teil eines Konsortiums, das den AI Startup Hub dort durchführt. Und das ist einer von 4 Punkten in Deutschland, also Berlin, Darmstadt, München und Hamburg, wo Startups für künstliche Intelligenz mit Wissen um Vermarktung, mit Wissen um, wie sie als Business funktionieren können, gefördert werden. Und da haben wir im aktuellen Batch haben wir ein Unternehmen, die genau sowas machen, ne? Die mit verschiedenen Variables ein Bild der Gesundheit eines Menschen produzieren und Vorhersagen treffen und sozusagen Anleitung geben, wie und so mit einfachen Mitteln ein gesünderes Leben geführt werden kann, ohne große, was weiß ich, Brimborium drumherum. Ne? Also da wird ganz viel analysiert und sozusagen Zusammenhänge von Gesundheit verstanden. Und ich kann durch so eine permanente Messung und Analyse von Gesundheitsdaten ganz anders agieren, als wenn ich zur einzelnen Blutabnahme erstmal in die Praxis muss.
Dann gehen wir jetzt mal für die letzten paar Minuten doch nochmal ins Marketing-Thema ein, weil du es angerissen hast.
Ja. Und wir müssen auch, machen wir Marketing und ich würde auch gerne über ein paar Risiken sprechen. Wir müssen ja fair sein, bevor die Leute sagen, die sind da, haben da Schaum um den Mund und haben sozusagen gut und böse nicht
unterscheiden. Dann gehen wir doch mal ganz kurz, bevor wir auf die Risiken gehen, ins Marketing. Was tut sich denn da? Was hast du denn da schon angerissen eben gerade?
Genau, also Marketing. Auch im Marketing spielt künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle, weil wir natürlich Marketing heute sozusagen wenn wir Marketing nicht nur verstehen als Kommunikation, dann sind Unternehmen, die schneller auf Konsumbedürfnisse reagieren oder schneller identifizieren, dass es zukünftig Konsumbedürfnisse gibt, die sie jetzt mit innovativen Produkten vielleicht antriggern oder auch einfach bedienen können, dann ist natürlich künstliche Intelligenz in der ganzen Wertschöpfung, in allen Stufen der Wertschöpfung und auch der Innovationsschöpfung ganz relevant. Wenn wir dann mal hingehen zur Werbung und Kommunikation, dann hilft künstliche Intelligenz zum Beispiel Unternehmen wie Smarto, das ist das Unternehmen, das Ragnar Kruse und Petra Vorsteher, die AI Hamburg gegründet haben, auch gegründet haben, und die haben dort den Betrug im Automated Bidding, also wenn ich eine Anzeige zum Beispiel in einer App auf einem Smartphone ausgespielt bekomme, dann reden wir dort von Betrugsraten von 20-40%, also Anzeigen, die in betrügerischer Weise vorgaukeln, später geschaltet zu werden oder Anzeigenplätze, genauer gesagt, und die aber nie irgendwo erscheinen. Und so ein Automated Bidding ist halt automatisiert. Das heißt, ich kann dort vielleicht auch leichter betrügerische Anzeigenplätze vermarkten. Jeder dieser Anzeigenplätze hat aber so bis zu 50 oder um die 50 Datenpunkte. Dort kann ich die Muster erkennen, wenn ich immer nah dran bin am Markt, wie ein betrügerisches Angebot ist und kann den Anteil in meinen Angeboten von Werbeplätzen an betrügerischen Anbietern in so einem automatisierten Marktplatz drücken auf unter 2%. Das heißt, diese analytische Seite von der künstlichen Intelligenz, die findet auch im Marketing schon sehr lange statt. Jetzt haben wir, und da müssen wir irgendwann auch kommen zur generativen KI, die Möglichkeiten in der Kommunikation faszinierende Dinge zu tun. Das erste ist natürlich, oder das, was wir jetzt alle aktuell sehen, was uns aufgeregt hat, das war das, was der 30. November 2022, der Release von ChatGPT passiert ist, dass wir nämlich alle auf einmal mit einer generativen KI Texte generieren konnten, mit dem einfachsten Interface der Welt. Erstmal einfachsten, das ist der Chat. Liebe Maschine, tu doch mal das. Und die Maschine tut das auf einmal. Und das war für die ganze Welt und ja selbst für die Experten von OpenAI ein Moment der totalen Verblüffung, dass das so einen Effekt erzielt. Es gibt Unternehmen, die diese Technologie schon viel länger genutzt haben. Also zum Beispiel Neuroflash hier aus Hamburg. Ganz tolles Unternehmen, die angefangen sind mit Analyse von Texten, die also mit künstlicher Intelligenz die Bedeutung von Texten für andere Menschen analysiert haben, semantische Analysen, die dann hier irgendwann hingegangen sind und haben gesagt, die Technologie ist reif, wir generieren jetzt auch. Also wir analysieren nicht nur, was bedeutet ein Text, sondern wir generieren auch Text. Und das haben die für Profis eben auch schon über die API von OpenAI angeboten, als es ChatGPT noch gar nicht gab. So, und jetzt können wir also diese Texte generieren. Wir können sie super professionell generieren mit Headlines, mit Inhaltsverzeichnis, mit allen Metatexten und Keywords drin, wenn wir jetzt ein professionelles Tool nehmen. Oder wir können einfach hineingehen und sagen, ich möchte den Geburtstag meiner Oma feiern und dafür schreibe ich eine Einladung mit einer generativen KI. Super Sache. Aber da hört es ja nicht auf. Dadurch, dass Computer jetzt auf einmal mit uns richtig reden können und wir nicht mehr darauf angewiesen sind, uns auf die Limitationen eines geskripteten Dialogs wie bei Siri oder so einzulassen. Deswegen können wir jetzt wirklich in ein Dialogmarketing eintreten, wo man sagen muss, dass das alte Wort Dialogmarketing ist vollkommen irreführend, weil wir kommen in einen Conversational Commerce, der eine ganz andere Dimension hat. Also eigentlich muss Dialogmarketing von früher seinen Namen irgendwie ändern und wir haben eine neue Form, sozusagen Dialogmarketing 2 oder wie man jetzt sagt, Conversational Commerce. Das heißt, ich rede einfach mit meinen Anbietern. Aus einem ganz normalen Dialog, aus einer Konversation entsteht eine wirtschaftliche Interaktion, ein Kauf, eine Vertragsverlängerung, ein Konsum in irgendeiner Form. Und das ist faszinierend und das ist sehr schwellenbefreit. Kann multimodal hin und her springen. Es gibt ja auch moderne Anwendungen, wo ich das mit Bild und Ton verbinde. Also ich spreche jetzt einfach in das Telefon hinein. Ich zeige mit dem Telefon über die Kamera, was weiß ich, irgendetwas, was ich kaufen möchte. Und die KI sagt mir, das ist das, was du auch wirklich möchtest. Oder das kann das oder das kann das nicht. Und so bekomme ich neue Formen der Interaktionen, die viele Themen überspringen, die wir bisher haben. Das heißt, künstliche Intelligenz hilft uns auch hier über den Conversational Commerce schneller an unsere Verbraucher zu kommen. Und da ist es dann so wie den letzten beißen die Hunde, ist es natürlich im Marketing die Marke, der Anbieter oder die Anbieterin, die als erste ein überzeugendes Angebot macht, die hat den Deal. Danach sozusagen gucke ich mich um und schaue wieder in die Welt. Und alle, die danach kommen, haben verloren. Das heißt, wenn ich eine schnellere Journey habe und die Dialog-Journey ist sehr schnell, dann mache ich mehr Geschäft. Wer also das beherrscht, der kann das besser. Und damit ich diese Dialog-Journey gut mache, muss ich natürlich so ein bisschen auch die Zielgruppen kennenlernen. Das heißt, ich muss so verstehen, wie interagieren eigentlich die Menschen. Und da kommt ein weiteres Thema. Also wenn wir jetzt sagen, Gen AI, ich kann die Texte und Bilder generieren. Wenn wir sagen, Conversational Commerce, ich spreche die ganze Zeit mit meinen Zielgruppen live, dann möchte ich das gut vorbereitet haben. Ich möchte meine Maschinen auch gut trainieren. Ich möchte tolle Ideen haben, die ich dort in den Kampagnen habe. Und das mache ich mit virtuellen Zielgruppen. Das heißt, ich nutze die Dialogfähigkeit von Computern, um Marktforschungsdaten Balkendiagramme, Tortendiagramme und was weiß ich nicht noch alles, in eine künstliche Intelligenz hineinzuladen, die über Gen AI ein dialogfähiges System schafft, sozusagen eine virtuelle Zielgruppe, mit der ich spreche und wo ich dann eine Erfahrung bekomme, was passiert eigentlich, wenn ich bestimmte Stimuli setze. Und das ist für Strategen, Strateginnen, für Kreativdirektorinnen und die Kreativdirektoren eine wahnsinnige Möglichkeit, auch emotional zu erleben, was ihre Kommunikation auslöst und damit noch bessere, wahrscheinlich emotionalere und spannendere Geschichten zu erzählen. Weil das ist dann nochmal der nächste Punkt. Also wir können damit auch in ein Storytelling eintreten, das dynamischer ist, weil die Maschinen die Geschichten weitererzählen, weil wir in Dialogen Geschichten erzählen können, was wir bisher überhaupt nicht konnten. Das ist also eigentlich ein Fest der Möglichkeiten, das sich uns gerade eröffnet. Und diese virtuellen Zielgruppen, da sind viele Agenturen, also jetzt einfach mal, um ein paar zu nennen. Also ich weiß, dass Fischer Appel daran arbeitet, Graberts und Partner hat mir das erzählt und wahrscheinlich alle anderen arbeiten auch damit. Und das macht das Erlebnis von Zielgruppen unmittelbarer. Ich muss nicht mehr ganz so viele Verbraucherinnen und Verbraucher in Studios bringen und ich habe schneller eine Idee davon, wie meine Werbeidee funktioniert. Also total
faszinierend. Also sowas Ähnliches, rudimentär gesagt, hat mein Chef jetzt gemacht. Ich bin ja angestellt. Ich sag's mal so salopp, Martin, es tut mir leid, wenn ich jetzt so sage, aber es ist am Ende eine SaaS-Bude. So, Entschuldigung.
Richtig, ja.
Und er hat jetzt ein SaaS-Sales-GPT gestartet, entwickelt, je nachdem, ne, so ein bisschen was. Kannst ja mittlerweile ganz einfach ein GPT bauen. Und hat alle Sachen, die er mit Kunden besprochen hat oder mit potenziellen Kunden besprochen hat, alles transkribiert, einmal reingeladen, um wirklich auch die Sales zu trainieren, um zu gucken, wie sind die Einwände, um ein Pitch-Deck vorbereiten zu können, wirklich für die Zielgruppe. Und das ist dann schon sehr, sehr geil zu sehen, wenn dann einmal der Chatbot dir mit einem Einwand kommt, wie reagiert denn der Sally, was kommt dann wieder für ein Einwand und so weiter. Und die Maschine lernt halt immer dazu, basierend auf dem, was dann der Sally auch verargumentiert. Und so kannst du halt auch zielgerichteter Sales betreiben dann am Ende. Und dann am Ende natürlich auch Marketing. Genau. Ja, aber das ist schon sehr, sehr cool.
Das ist sehr, sehr cool. Und wir müssen das immer als Ökosysteme verstehen. Wir sind da nicht alleine. Sondern wir müssen gucken, wer ist da eigentlich rechts und links und wer möchte mit uns zusammenarbeiten und hat ganz, ganz tolle Lösungen. Und Software as a Service ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, denn es liegen ja nicht nur die Algorithmen rum, sondern es liegen ja auch die Lösungen. Sie liegen nicht rum, sondern sie liegen im Regal und ich muss das nicht von vorne machen. Ich muss nicht der KI-Experte sein, sondern es geht nur darum, genau zu wissen, was ich möchte und zu gucken, was bietet mir dieses neue Ökosystem künstliche Intelligenz. Und dann finde ich da zum Beispiel hier aus Hamburg Kajas Team, da habe ich meine eigenen Chatbots, Avatare, die ich mit meinen Informationen nachfülle und die dann für meine Firma sprechen, die eine Weinberatung machen, eine medizinische Beratung und so weiter. Das kann ich mir direkt ziehen, ich muss das nicht mehr selber aufbauen. So wie ihr als Software as a Service dann auch direkt was anbieten können. Und Software as a Service ist sozusagen die zweite Revolution neben Gen AI für künstliche Intelligenz, weil eben diese einfachen Anwendungen von intelligenten Teams direkt in Produkte gebracht werden, die dann auf der breiten Ebene von den wachen Unternehmen genutzt werden können. Und das ist
Wir
Spannende.
Machen jetzt auch quasi, ist jetzt so ein bisschen, ich plaudere jetzt mal ein bisschen was aus, hier ist zwar mein Podcast, aber komm, ich plaudere mal Sachen von meinem Arbeitgeber aus, so geht's auch. Ja. Wir sind gerade wirklich dabei, auch die KI zu implementieren bei uns im Tool, sodass wenn du mit wenigen Stichpunkten, also wenn du die eingibst, wirklich 3, 4 Stichpunkte, was du machen willst, dann baut dir die KI eine komplette Mail. KI generiertes Bild im Header, H1, H2, H3, Bodytext, Verweise, kleine Bildchen, Unterbildchen etc. pp. Betreff, es kommt alles rein. Da wir ja ein CMS-basiertes Marketing Automation Tool-Herstellerchen sind, ist das auch alles, Artikel werden angelegt im Hintergrund, also es wird alles miteinander verwurstelt, alles KI gestützt, holt sich das Ding aus dem Netz, was für Daten du hast anhand dessen, was du eingegeben hast, du hast dann am Ende eine komplette Mail in 10 Minuten gebaut, nicht mal, was heißt 10 Minuten, 10 Sekunden und kannst halt auch A, B, C, D, E, A bis Z Tests fahren etc. pp., alles E-Mail mit Artikel, das wird alles miteinander verwurstelt. Ich habe gestern eine KI-generierte Mail gesehen. Das ist alles noch im Alpha-Status, aber das sieht schon,
Nee, das ist faszinierend.
Das ist schon nicht schlecht für Marketing. Und jetzt an der Stelle sei auch mal gesagt, du hast Neuroflash angesprochen. Henrik Roth an der Stelle, liebe, liebe Grüße. Ich habe ihn ja in Hamburg auf der OMR getroffen. Er kommt aus Frankfurt im Übrigen. Deswegen, wir kennen uns auch so ein kleines bisschen. Ich selber nutze ja auch Neuroflash. Und die haben ja auch sehr geile Funktionen, gerade was auch zum Beispiel die Brand Voice angeht. Da kann wirklich das Unternehmen, kann das trainieren, um am Ende wirklich ihren Kommunikationsstil bei Texten beizubehalten, was dann die KI generiert, das ist schon sehr, sehr geil. Wenn ich jetzt aber
Ja, das muss man vielleicht auch, vielleicht ist das auch interessant mal zu sagen, wir sind so fasziniert von ChatGPT und so einfach so ein Chat-Interface ist, ne? Du musst trotzdem jedes Mal von vorne neu
briefen. Ja, richtig, du brauchst die Prompt.
Und überlegen. Genau. Und wenn wir jetzt wenn wir künstliche Intelligenz in die Wirtschaft bringen, dann ist das in der Anwendung von künstlicher Intelligenz nicht effizient. Wir müssen unsere wirtschaftlichen Prozesse neu denken. Wie können wir das effizient anwenden? Und wann hinterlegen wir welchen Prompt? Und wann promptet die Maschine selber? Und wann kuratiere ich als Mensch? Und das ist das Spannende, was wir jetzt machen können. Wir können neue Prozesse bauen und wir müssen das auch. Weil einfach nur der Kommunikationsabteilung ChatGPT geben, das führt dazu, dass die 5 E-Mails besser schreiben. Und dann merken sie, dass sie an so eine Grenze kommen, weil sie ja nicht mehr besser werden. Aber wenn wir die Brand Voice hinterlegen können, gut, Rollen kann ich bei ChatGPT auch hinterlegen. Aber wenn ich die sozusagen die Funktionen, die Workflows schon vorgebaut habe und nicht mehr selber bauen muss, sondern nur noch für mein Unternehmen meine Anpassung machen muss, dann profitiere ich einfach von einem aktuellen Standard. Und da ist der Chat einfach nicht optimal. Und das ist, lasst uns in Prozessen denken, wie wir es vernünftig anbauen und diese Prozesse bauen. Und dafür brauchen wir intelligente Menschen. Und da hilft uns die KI noch nicht. Die rennt quasi immer hinterher und macht das, was die Zweitbesten machen, und lasst uns die Besten sein.
Dann kommen wir mal an der Stelle, wenn ich auch mal im Zuge auf die Zeit gucke, zur Abschlussfrage. Und ich glaube, die kannst du dir schon fast denken. Mein lieber Gunnar, was für Risiken haben wir denn?
Ja. Genau, habe ich natürlich schon gedacht. Erstmal haben wir so persönliche Risiken, dass wir uns zu sehr darauf verlassen, weil du hast das eben geschildert, ne? Da entsteht ganz wunderbar ein ellenlanger Text und ein wunderbares Bild. Wir wissen aber auch, dass du und ich und alle mittlerweile so ein Auge dafür bekommen, wenn diese Texte so lang sind und so viele Raketensymbole haben, dass wir schon wissen, das ist KI generiert, da spricht gar kein Mensch zu mir, das macht jetzt keinen Sinn. Das heißt, der Witz ist eigentlich, dass wir als Menschen das schaffen, diese Texte dann doch noch sehr individuell sein zu lassen, also vielleicht nicht den Durchschnitt, den die KI abbildet. Und da durch eine Kuration und mit dem Eingriff an der richtigen Stelle dazu führen, dass das wirklich eine spannende Geschichte bleibt. Und nicht, das Wort habe ich letztens kennengelernt, Logorö, also die unkontrollierte Ausfluss von Wörtern. Dieses Krankheitsbild gibt es tatsächlich. Ja? Und das hat mich dann doch sehr belustigt. So, das ist das eine. Also lasst uns gucken, dass unsere Texte weiter spannend bleiben, die richtigen Punkte setzen und auch so eine, vielleicht das Unerwartete behalten, das uns die KI manchmal nicht gibt, wir können die KI bitten, uns dabei zu helfen, diese Punkte zu setzen, aber wir müssen doch meistens noch selber nochmal kuratieren. Manchmal, weil die KI auch gleich macht, wird auch eine Idee rausoperiert. Also gucken, ob die Idee, die wir hatten, überhaupt noch drin ist, weil die KI so viele Facetten mit hineinnimmt, manchmal geht dann die Idee flöten. So, das ist aber banal. Den eigentlichen Punkt, den ich sehe, ist, KI ist eine digitale Technologie, die skaliert. Das heißt, bei den Anwendungen, die beste ist, die wollen alle haben. Und nicht nur alle in Frankfurt oder Buxtehude oder Hamburg oder Los Angeles, sondern auf der ganzen Welt. Also in Timbuktu, in Nigeria, in Cape Town, in Bishkek, überall. Überall wollen die alle das eine haben. Das heißt, der Drang zu Oligopolen und Monopolen wird noch stärker. Wenn wir zurückblicken, dann können wir vielleicht sagen, oder vielleicht einige sagen das, dass die Zeit des Internets, also irgendwie 1995 bis heute, war eine Zeit, in der es zu viel Konzentration gab. Vielleicht wäre das Internet noch interessanter, noch lustiger und vielleicht auch für uns wirtschaftlich besser nutzbar, wenn wir mehr Vielfalt, mehr Wettbewerb und mehr Konkurrenz um die bessere Lösung hätten. Und wo nicht die eine bessere Lösung dann sozusagen so viel Wert generiert, dass es andere gute Lösungen, die 3 Jahre später entstehen, sozusagen einfach aufkauft, einbindet, sondern dass wir einfach da mehr Wettbewerb hätten. Also die GAFAs, die GAFAM, die BATX und ihre zweiten Generationen. Das ist das, was eigentlich faszinierend ist, aber andererseits auch schade, weil vielleicht könnte es alles noch viel spannender sein, wenn es sie in dieser Form nicht gäbe. Und das ist etwas, was wir jetzt mit künstlicher Intelligenz auf Testosteron haben. Ja? Also die allein der Wettlauf um die Grafikchips gerade, die Konzentration von Rechenzentren, von Cloud Computing, all diese Themen, die wir gerade haben, bedeuten eine Konzentration von Wirtschaft, die trotzdem natürlich Innovation generiert. Aber es könnte noch mehr Innovation geben, wenn wir mehr Wettbewerb hätten. Wenn es uns also als Gesellschaft und Gesellschaften gelingen würde, die Unternehmen nicht so groß werden zu lassen, sondern noch mehr Unternehmen groß, noch mehr Gründer reich, gerne. Ne? Aber mehr Wettbewerb, mehr Ideen, noch mehr Innovation, nicht mehr die Möglichkeit haben, wenn ich schon super groß bin, noch mehr einfach einzukaufen und einzugliedern und gleich zu machen, sondern einfach viel mehr super geniale Unternehmen, wahnsinnige Lösungen und viel mehr Spaß, Wettbewerb und vielleicht auch besser verteilten Reichtum.
Ach, da bin ich dann romantisch. Gunnar, alles gut, das war das perfekte Schlusswort an der Stelle. Gunnar, vielen lieben Dank, dass du heute Gast bei mir im Podcast warst und mit mir über die KI gesprochen hast. Und ich glaube, das wird nicht die erste und letzte Folge mit uns beiden gewesen sein. Danke.
Da hoffe ich sehr. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt nicht sozusagen den Schlussknopf drücken, dann reden wir noch den ganzen Tag.
An meine Hörerinnen und Hörer. Diesmal keine Frage an euch, sondern eine Aufforderung. Schreibt mir doch mal die 3 Asimovschen Gesetze in einen Kommentar auf LinkedIn, auf podcast.de oder auf YouTube. Oder schreibt sie mir doch auch gerne per Mail unter kevin@kevinalleinimmarketing.de. Könnt mir natürlich auch gerne eure Meinung zu dieser Folge hier schildern, ganz klar. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.